Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Herbstwoche. Heute ist Montag, der 9. November.
You chose Joe Biden as the next president of the United States of America.
Sagt eine gut gelaunte Kamala Harris, die erste amerikanische Vizepräsidentin, in Spain.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Biden und Harris haben gewonnen, aber die eigentliche Aufgabe beginnt damit erst. Sie müssen jetzt die gespaltenen Staaten von Amerika zusammenführen, sodass es wieder die Vereinigten Staaten werden. Und ich weiß schon, das ist schneller gesagt als getan. Die düstere Ära der Dämonisierung zwischen Republikanern und Demokraten wirkt nach. Biden hat in seiner ersten Ansprache als gewählter, aber noch nicht vereidigter Präsident genau dieses Thema adressiert.
Folks, I'm a proud Democrat, but I will govern as an American president. I'll work as hard for those who didn't vote for me as those who did. Let this grim era of demonization in America begin to end here and now.
Aber wie die Stimmung in den USA nach diesem aufreibenden Wochenende und diesem ja nervenzerfetzenden Wahlkampf ist, das verrät uns jetzt hoffentlich unser Washington-Korrespondent Peter Ross Range. Good morning, Peter.
Hi there, Gabor from Washington.
Washington, D.C. is a stronghold of the Democrats, Peter. As you know, 80% plus for the party of JFK and Clinton. That's quite normal here. But, Peter, how's the mood of the city right now?
Well, the mood was jubilant. There's no other way to put it. The town turned into a kind of a big block party downtown. Folks acted as though it was the second coming and were extremely happy. Interestingly, President Trump had to drive through this huge mob of celebrants surrounding the White House when he returned from his golf outing in the afternoon and saw with his own eyes what was going on. So it was an especially a unique day for Washington in quite a long time, including some fireworks in the suburbs, by the way.
But that's only one half of the truth. Kentucky, for example, on the other hand, voted strongly for Trump, over 60%. Peter, what about the people there? Are they devastated? What do they feel and what do they say?
Well, Kentucky is a good example, perhaps, of a state that stayed solidly Republican. And the mood is, on the one hand, subdued over Biden's victory, but at the same time somewhat defiant, partly because there are people who don't believe the numbers yet. The mood in a place like Kentucky is still very pro-Trump, very Republican, and very defiant towards Democrats on a number of issues. That will all play out in the dynamic of the coming few years of the Biden era.
In the last weeks, there was always fear. Fear that riots break out, that armed Trump fans would start the violence all over the place. How did it play out so far, Peter?
Luckily, Gabor, none of those fears was realized to any large degree. There were a couple of very small incidents where people with guns were found walking towards gatherings of folks and had been rumored or reported to have mischief in their minds and were arrested, in fact, in Pennsylvania. But those were very, very isolated.
Thanks for your insight, Peter, and have another great day in Washington.
Thank you, Gabor.
Fazit, das Land scheint sich mit der Wahl abzufinden. Nur der abgewählte Präsident leidet noch ein bisschen, vor allem unter Wahrnehmungsstörungen. Unsere Themen heute. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, Norbert Röttgen, traut dem 77-jährigen Joe Biden einiges zu. Gleich seine Analyse hier im Podcast.
Diese Fähigkeit, Eigenschaft zu versöhnen, es wirklich zu wollen, das traue ich wirklich Joe Biden zu. Das ist er von seinem Typus, das ist auch vielleicht sogar ein Vorteil des Alters.
Außerdem sprechen wir darüber, warum Wirtschaftsminister Peter Altmaier schuld sein soll, dass sich die Lockdown-Hilfen der Länder für diesen November verspäten. Wir schauen auf die Familienministerin, auf Franziska Giffey, deren Doktorarbeit erneut ihre Karriere gefährden könnte. Und wir erklären, warum der Berliner Flughafen Tegel legendär bleiben wird, gerade jetzt nach seiner endgültigen Schließung am Wochenende. Joe Biden ist 77 Jahre alt, Stand heute. Und wenn er im Januar vereidigt wird, dann wäre er schon 78 Jahre. In diesem stolzen Alter hat er also schon ganz schön was hinter sich und noch ganz schön was vor sich. Er ist jetzt der designierte 46. Präsident der USA. Wenigstens das steht fest nach diesem turbulenten Wochenende. Aber ansonsten ist doch noch einiges in der Schwebe. Denn wer ist Joe Biden eigentlich? Er ist gemäßigter im Ton als Trump, das ist mal klar, aber wofür genau steht er inhaltlich? Und wie sollten jetzt Deutschland und Europa auf ihn reagieren? Auf ihn zugehen, Zugeständnisse machen, Konzessionen, Angebote? Das alles bespreche ich mit Norbert Röttgen von der CDU. Er ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag und kandidiert, Sie wissen es, für den Vorsitz seiner Partei. Schönen guten Morgen, Norbert Röttgen.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Die Republikaner und die Christdemokraten hier bei uns sind ja gewissermaßen über Jahrzehnte Brüder und Schwester im Geiste gewesen. Helmut Kohl, George Bush, aber auch Wolfgang Schäuble und John McCain. Oder anders gefragt, heute Morgen, Herr Röttgen, haben Sie Donald Trump heimlich die Daumen gedrückt?
Nein, beim besten Willen nicht. Ich habe aber auch in der Trump-Zeit immer Kontakt zu republikanischen Kongressabgeordneten gehalten. Übrigens auch zu John McCain. Ich bin zu seiner Beerdigung rübergeflogen. Das war mir immer wichtig und das wird auch jetzt in den nächsten Jahren wichtiger werden, denn den Republikanern steht natürlich jetzt die Aufarbeitung der Trump-Zeit bevor.
Hat Joe Biden die Wahl eigentlich Ihrer Einschätzung nach gewonnen oder hat Donald Trump sie einfach nur verloren?
Am Ende hat Donald Trump verloren, aber er hat knapper verloren, als alle gedacht haben. Aber es war dann die Niederlage dieser Person.
Aber was lehrt uns diese doch knappe Niederlage, obwohl wir Deutschen, aber auch viele in Europa tatsächlich mit einem Erdrutschsieg eher für die Demokraten gerechnet hatten, schon deswegen, weil diese 4 Jahre so verrückt waren?
Ja, genau. Und ich glaube, dass auch viele Amerikaner, weit mehr Amerikaner das so gesehen haben, was die Person anbelangt, als dann dennoch Amerikaner für Trump votiert haben, weil es Themen gibt, die für den Einzelnen als so wichtig angesehen worden sind, dass sie die Faust in der Tasche gemacht haben oder sich die Nase zugehalten haben bei dem Namen Trump und trotzdem für ihn votiert haben. Das ist zum Teil ein spezielles amerikanisches Phänomen mit dem Thema Abtreibungsrecht, das Waffenrecht und Sozialstaat ist bei denen Sozialismus. Das heißt, das ist etwas Spezielles. Aber wir müssen sehen, es gibt offensichtlich Themen, die Menschen so umtreiben, dass sie durch den Populismus, den Trump verkörpert hat, auch angesprochen werden. Das ist, glaube ich, das, was wir sehen müssen.
Denn wenn man heute einen Blick auch auf die Minderheiten, die in Amerika oft keine Minderheiten, sondern Lokalmehrheiten bilden können, schaut, dann sieht man ja, dass er relativ und absolut zum Teil ja sogar zugelegt hat.
Ja, genau das ist ein Teil des Ergebnisses. Er hat am Ende verloren, aber die Wählermobilisierung war auf beiden Seiten historisch, muss man sagen, so viele wie in den letzten 100 Jahren nicht zur Wahl gegangen sind, aber eben auch auf Trumps Seite. Und er hat nicht nur absolut an Stimmen gewonnen, sondern auch in ganz vielen einzelnen demografischen Gruppen relativ mehr gewonnen als vor 4 Jahren. Also es haben ihn dieses Mal mehr Schwarze gewählt als vor 4 Jahren, immer noch sehr wenig. Aber vor 4 Jahren vielleicht 14% der Schwarzen, dieses Jahr 26%. Das heißt, da ist auch mehr in Bewegung geraten, als man vermutet hatte vorher.
Was ist der Grund dafür? Auch unserer, ich sag mal, Schwarz-Weiß-Aufnahme der Verhältnisse, die sich vor Ort dann doch als eine relativ farbige und schattierte Fotografie der politischen Landschaft gezeigt hat. Was stimmt da mit unserer Wahrnehmung vielleicht nicht?
Mit unserer Wahrnehmung, glaube ich, sowohl in den USA, diese Wahrnehmung von dort, also auch von uns aus, die Menschen so einfach in Gruppen, in Kästen zu stopfen und zu wissen zu glauben, wie die politisch ticken. Also bei den Latinos ist es ganz interessant. Das ist eine Bevölkerungsgruppe, die eben auch divers ist. Die sind in Florida etwas anderes, nämlich ganz entschieden antikommunistisch als in anderen Staaten, zum Beispiel etwa in New Mexico. Und es gibt auch soziale Aufstiege innerhalb der unterschiedlichen Gruppen, mit denen sich auch politische Einstellungen verändern. Also diese 1:1 Übersetzung, wer eine zu einer Demografie zählt, von dem weiß ich, was er politisch denkt, das stimmt eben so einfach nicht mehr, was ja was Erfreuliches ist.
Ja, wir sind ja auch schnell dabei, Migranten einzuteilen, aber auch die Geschlechter einzuteilen. Und in Wahrheit haben beide Gruppen ja, je nachdem, wo sie stehen in der Gesellschaft, auch ökonomische, soziale Interessen, die vielleicht auch quer zu dem, was wir vermutet haben, laufen.
Genau so ist es. Und das wäre dann ja auch Ausdruck des Aufstiegs, der Verbindung, der Vermischung und der Integration. Also etwas sehr Positives.
Alle sagen jetzt, der nächste Präsident muss ein Brückenbauer sein, muss die Polarisierung beenden und heilen. He has to be a healer. Aber wie wird man eigentlich ein Versöhner in einem so gespaltenen Land? Hätten Sie da eine Idee?
Es hängt, glaube ich, ganz stark an der Glaubwürdigkeit der Person, der Persönlichkeit. Und es ist ja einiges auch an dem Alter und an Joe Biden wegen seines Alters auch kritisiert worden. Diese Fähigkeit, Eigenschaft zu versöhnen, es wirklich zu wollen, das traue ich wirklich Joe Biden zu. Das ist er von seinem Typus, das ist auch vielleicht sogar ein Vorteil des Alters. Er wird auch keine zweite Amtszeit anstreben, das könnte das große Programm sein. Und da ist er, glaube ich, fast eine Bestbesetzung. Auf der anderen Seite, das politische System ist so gespalten. Die Wahl hat gezeigt, es sind im Grunde gleich starke Blöcke, die sich gegenüberstehen und zum Teil aggressiv und hasserfüllt. Die Aufgabe ist riesengroß, leider.
Zumal die Versöhnung ja auch innerhalb seiner eigenen Partei noch erwartet wird. Themen wie Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, aber wenn es geht auch noch eine Teilenteignung derer, die in Hollywood und an der Wall Street zu viel verdienen. Also ist das überhaupt zu leisten oder muss man angesichts dieser Erwartungen, so viel ausbalancieren zu müssen, scheitern?
Scheitern kann keine Option sein, ist keine Option. Er muss auch nicht scheitern. Wenn dieses Land scheitert, dann hat das eine globale Bedeutung für die Welt. Die USA, das haben wir doch erlebt unter Trump, sind nicht ersetzbar. Darum ist Scheitern keine Option. Er muss auch nicht scheitern, weil Joe Biden ist ein Zentrist, ein Mann der Mitte. Übrigens auch Kamala Harris ist eine Person aus der Mitte. Und das wird auch seine Politik sein. Es stimmt, Teile der Demokratischen Partei sind stark nach links gewandert. Aber da ist auch das innenpolitische Kräfteverhältnis schon nicht danach, dass er eine linke Politik machen kann. Ob er im Senat eine knappe Mehrheit bekommt, wird ja erst im Januar entschieden sein, wenn die Senatorenwahlen in Georgia über die Bühne sind.
Sie kennen sich ja aus, Herr Röttgen, mit amerikanischer Innenpolitik und den Präsidenten. Gibt es einen der amerikanischen Präsidenten, der diese Aufgabe, das Land zusammenzuführen, schon mal besonders gut und erinnerungswürdig hinbekommen hat?
Ein Präsident, der das am Ende hinbekommen hat und der ganz anders gestartet war, selber mit seiner Rhetorik, aber vor allen Dingen auch der Wahrnehmung, ist Ronald Reagan. Der wurde als kalter Krieger und Kapitalist am Anfang bekämpft, der hat sich durchgesetzt und er wurde der Präsident, der es geschafft hat, mit dem INF, mit dem INF-Vertrag eine ganze nukleare Waffengattung zu beseitigen, zwischen USA und Sowjetunion damals vereinbart. Er hat ein Sozialstaatsprogramm gemacht, mit dem keiner gerechnet hat. Und er hat es so gemacht, dass für eine weitere Amtszeit mit George Bush dem Älteren wieder ein republikanischer Präsident gewählt wurde. Nebenbei die beiden Präsidenten, die für die deutsche Einheit entscheidend und wesentlich waren.
Und von denen zumindest der erste bis heute in Deutschland nicht besonders gut beleumundet ist.
Ja, das stimmt. Der ist von uns am Anfang auch oberflächlich als der Schauspieler in Western zweiter Klasse, auch vielleicht arrogant beschrieben worden. Aber das historische Urteil über Ronald Reagan ist viel differenzierter und ganz anders.
An der Verschlechterung der transatlantischen Beziehung, über die ja viel geklagt wurde und wir haben dann immer auf Donald Trump gezeigt, aber für eine Verschlechterung dieser Beziehung ist ja auch die andere Seite, sprich ist auch Europa und vielleicht auch wir Deutsche mitverantwortlich. Anders gefragt, Herr Röttgen, gibt es Punkte, wo Sie sagen, jetzt könnten wir mit dem neuen Präsidenten eine Geste, eine Handreichung starten?
Ich glaube nicht, dass es so sehr um Gesten geht, sondern es geht um konkrete Politik. Ich glaube auch, dass das Verhältnis wirklich, was die Dimension Verhältnis und die Verschlechterung des Verhältnisses anbelangt, das war, glaube ich, tatsächlich wirklich, das geht auf das Konto von Trump.
Na, unsere 2% nicht erreichte NATO-Ziele ärgern auch die Demokraten, werden insgesamt in Amerika als Täuschung und von anderen auch als Wortbruch empfunden.
Ja, das stimmt. Das sind sozusagen die konkreten Punkte. Aber man muss, glaube ich, zwischen Verhältnis, wie gehen wir miteinander um und was ist der konkrete politische Inhalt, unterscheiden. Das war mein Punkt, insofern stimme ich Ihnen zu. Ja, und ich finde, wir sollten jetzt nach dieser Entscheidung für Biden nicht da sitzen und abwarten, ja, was will der denn von uns, sondern wir sollten jetzt sagen, was wollen wir denn, wie wollen wir denn dieses transatlantische Verhältnis neu begründen, neuen Inhalt geben.
In unserer Partnerschaft mit den Amerikanern wurde insbesondere ein Vorgang als eine Art Fremdgehen empfunden in Washington, nämlich, dass wir zusammen mit den Russen eine Pipeline bauen und damit wesentliche Teile unserer Energieversorgung von russischem Gas abhängig machen. Denken Sie, dass wir als deutsche Unternehmen, deutsche Energiewirtschaft, einen Schritt hinter unsere bisherigen Positionen gehen sollten und hier eine Handreichung vielleicht nötig wäre oder nicht?
Das ist ja seit langem meine Position. Nord Stream 2 ist ein Projekt, das nur den machtpolitischen Interessen Russlands dient und in Europa und im transatlantischen Verhältnis viel Scherben produziert hat. Ich habe nach Nawalny gesagt, das Projekt kann nicht beendet werden. Wir empören uns über die Vergiftung von Oppositionellen und in einem Jahr feiern wir dann feierlich die Eröffnung dieses Projektes, das dazu dient, der Ukraine den Gashahn, den russischen, abdrehen zu können. Und das wird auch von den Demokraten in Washington so gesehen, das ist dort überparteilich. Aber ich will mal ein anderes Thema nennen, das noch viel bedeutsamer, strategischer ist, das ist die Frage 5G. Ja. Die amerikanische Position ist, macht doch ein europäisches 5G. Wir können es nämlich technologisch und industriell und ich finde, das wäre ein starkes Zeichen, wenn wir sagen, dieser neue Mobilfunkstandard, das digitale Nervensystem, das wollen wir westlich, europäisch machen und das gibt auch transatlantische oder amerikanische Unterstützung. Das wäre ein klares Signal für unsere Positionierung technologisch, industriepolitisch, denn der ausgebrochene internationale Wettbewerb zwischen Staaten, der hat mehr und mehr eine technologische Basis und das wäre ein starkes Zeichen.
Ein starkes Zeichen, aber auch gegen unser wichtigstes Exportland oder vielleicht zweitwichtigstes Exportland, gegen China.
Wir müssen auch über China mit den USA reden.
Na, Huawei würden wir dann ja aus unserem 5G-Netz herauskomplementieren, wo sie ja jetzt eine starke Rolle spielen.
Nein, wir würden nicht einzelne Unternehmen sperren für den Marktzugang, aber wir würden allgemeine Regeln aufstellen. Nur und so sollten wir auch mit China umgehen, dass solche Unternehmen, die letztendlich dem Interesse des eigenen Staates und der kommunistischen Partei zu dienen bestimmt sind, dass das Unternehmen sind, deren Vertrauenswürdigkeit wir wirklich in Frage stellen. Nach allgemeinen Regeln, die fair sind und nicht diskriminierend, so sollten wir gegenüber China auftreten, dann hat das allerdings auch klare Konsequenzen. Das steht fest.
Also ein Reset-Button, glauben Sie, nicht nur in Washington und in den USA, sondern auch bei uns in Europa?
Ja, wir sollten das jetzt als wirkliche Chance nutzen, einen transatlantischen Aufbruch mit Vernunft, aber auch mit Entschlossenheit zu starten. Nicht abwartend, sondern wir sollten nach vorne gehen.
Letzte Frage, Herr Röttgen. Wir haben ja alle diesen Wahlkampf auch handwerklich betrachtet, mit all seinen ungewöhnlichen, zum Teil auch schmutzigen, aber am Ende eben auch raffinierten Spielzügen. Gab es da irgendwas, was Sie für Ihre eigene Kampagne bei der Bewerbung um den CDU-Vorsitz gelernt haben?
Dass man realistisch sehen muss, dass Populismus Resonanz hat, aber dass am Ende der Anstand gewinnt. Und wenn man eine Stimmung von Aufbruch und Zukunft vermitteln kann, dann ist das eine unschlagbare Kombination. Anstand und Aufbruch, das ist, glaube ich, etwas, das gewinnt, auf das man setzen sollte.
Danach kann ja gar nichts mehr kommen. Ich bedanke mich für das morgendliche Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr. Einen schönen Tag.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Damit bleiben wir thematisch noch in den USA bei dieser Präsidentschaftswahl und schalten hinüber nach New York zu unserer Börsenreporterin, zu Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Was ein Wochenende, an dem es natürlich auch in den USA nur dieses eine Thema gab. Aber Sophie, in welcher Stimmung werden wir die Anleger und Analysten am heutigen Montag erleben? Was denkst du? Was ist deine Prognose?
Ja, es fühlt sich so an, als sollte dieses Rennen um die Präsidentschaft endlich vorbei sein. In gewisser Weise ist es auch so, aber für die Wall Street sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Klar, die Reaktion war anfänglich ja wirklich positiv. Wir haben letzte Woche starke Kursgewinne gesehen und die beste Woche seit April. Das Ergebnis der Wahl am Dienstag ist wahrscheinlich das Beste aus beiden Welten für Aktienmärkte. Das sagt zum Beispiel ein JP Morgan-Analyst in einer frischen Notiz. Aber nichtsdestotrotz, Gabor, die Unsicherheit ist noch nicht vorbei, denn es geht jetzt noch darum, wie das Rennen um die Senatssitze ausgehen wird. 4 Sitze sind noch nicht besetzt und teilweise wird sich das bis in den Januar ziehen. Und der Senat ist natürlich wichtig für die Wall Street. Sie erhoffen sich einen republikanischen Senat und damit eben einen gespaltenen Kongress, in dem eigentlich nicht viel durchkommt an Regulierungen und Steuererhöhungen, so die Planung quasi. Und das wissen wir einfach noch nicht und dementsprechend wird die Volatilität auf jeden Fall hoch bleiben, gehe ich von aus.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Alle sprechen hier über die Corona-Hilfen. Milliarde auf Milliarde türmt sich da. Jeden Tag kommt was Neues hinzu. Aber diese Soforthilfen scheinen gar nicht anzukommen. Bei mir ist Gordon Ripinski, der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer. Gordon, guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen, Gabor, grüß dich.
Aber was genau, Gordon, ist da los? Was hindert das Geld am Ankommen?
Ja, es geht natürlich um den November, um den zweiten Lockdown und der wurde spontan beschlossen und genauso spontan wollen die Unternehmen natürlich jetzt auch Hilfen haben. Nur, das Problem ist, alles versinkt in Bürokratie, ist viel zu kompliziert zwischen Ländern und dem Bund. Ein Beispiel, die sogenannte IT-Plattform. Darüber wird das alles abgewickelt. Die sagen jetzt, vor dem 14.11. passiert gar nichts. Da mahnen jetzt viele Leute, die sagen, das muss viel schneller gehen.
Wer mahnt da genau? Aus der Politik, Leute?
Ja, das ist Bernd Althusmann, der Wirtschaftsminister aus Niedersachsen, der da mahnt. Aber auch 3 FDP-Wirtschaftsminister haben sich beschwert und gesagt, die Dinge, die Wirtschaftsminister Peter Altmaier im Bund beschlossen hat, die sind viel zu kompliziert für die Unternehmen. Das geht alles viel zu lange und die Bürokratie verhindert, dass diese Soforthilfen wirklich sofort ausgezahlt werden.
Und ist jetzt dieser Alarmruf der Landeswirtschaftsminister Grund genug für den Bundeswirtschaftsminister, da nachzujustieren? Kommt das Geld jetzt?
Erstmal sind die Landeswirtschaftsminister sehr frustriert, denn in der vergangenen Woche hätten sie genau darüber reden wollen mit Peter Altmaier, aber der hat den Termin, diese Wirtschaftsministerkonferenz, geschwänzt und stattdessen hat er sich lieber mit seinem Landsmann Tobias Hans auf ein Podium gesetzt, einen Termin, den viele danach PR-Termin nannten. Also Wirtschaftsminister Altmaier ist auch nicht anwesend, das ist immer ein Problem in der Politik und deswegen steht er jetzt im Kreuzfeuer der Kritik.
Aber gib uns Zuversicht, Gordon, das Geld für die Kulturbetriebe und für die Gastronomen wird fließen?
Ja, der Berliner Flughafen hat ja auch aufgemacht. Insofern, das Geld wird kommen. Wir wissen nur nicht wann.
Vielen Dank, Gordon.
Danke dir.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass sich die amtierende Familienministerin und demnächst wahrscheinlich Spitzenkandidatin der SPD in Berlin, Franziska Giffey, erneut wegen ihrer Doktorarbeit rechtfertigen muss. Wir erinnern uns, vor mehr als einem Jahr kamen Zweifel auf, ob Giffey wissenschaftlich sauber gearbeitet hat. Die Arbeit wurde also von der Freien Universität von links nach rechts gewendet und untersucht. Vorsorglich hatte Giffey zugesagt, zurückzutreten, falls ihr der Doktortitel entzogen werden sollte. Soweit kam es damals nicht. Vor rund einem Jahr konnte Giffey dann doch erleichtert verkünden.
Ich habe für den Fall, dass der Titel aberkannt wird, ganz klar gesagt, welche Konsequenzen ich dann ziehe. Es ist entschieden worden, dass ich den Doktortitel zurecht führe. Und das bedeutet, mit dieser Klarheit kann ich meine Arbeit als Bundesfamilienministerin weiter fortsetzen. Und das werde ich auch mit großer Freude und mit Engagement, so wie in den letzten vergangenen Zeiten der Amtszeit, auch weiter gerne machen.
Nur eine Rüge gab es also von der Universität für Giffey und genau diese Rüge steht nun wieder zur Disposition. Sie könnte gekippt werden, denn die Arbeit entspricht nicht wissenschaftlichen Standards und dafür so ein neues Rechtsgutachten im Auftrag der Uni, dafür reicht eben eine Rüge nicht aus. Es handele sich eben nicht. Für die Rüge wäre das ausreichend um einen minder schweren Fall. Naja, ich finde, die Kirche gehört ins Dorf und Giffey in die Politik. Würde sie für den Posten als Universitätsrektorin kandidieren, wäre ein Rückzug natürlich unvermeidlich, ist ja klar. Aber das tut sie ja gar nicht. Sie will nicht als Wissenschaftlerin reüssieren und uns beeindrucken, sondern als volksnahe Politikerin. Schon der Rückzug von Theodor Fonne zu Gutenberg aus sehr ähnlichen Gründen war meiner Meinung nach ein Fehler. Ein Nachwuchstalent hat die Politik und auch gleich das Land verlassen. Die Doktorarbeiten von Politikern interessieren doch so wenig wie ihr Golfhandicap oder der im Karneval verloren gegangene Führerschein. Schon das Bobbycar des Präsidenten Christian Wulff war weder die öffentliche Erregung noch den Rücktritt wert. Das Problem der Gegenwart sind doch meiner Meinung nach nicht falsche Fußnoten oder Gastgeschenke aus Plastik, sondern ist eine entfesselte moralische Rigorosität. Mehr Nachdenklichkeit, weniger Empörung, das wäre dem Land und wahrscheinlich auch unserem Blutdruck deutlich bekömmlicher.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Kaum ist der Flughafen Berlin-Tegel endgültig geschlossen, da vermissen wir ihn schon. Alle werden plötzlich ganz sentimental und reden nur das Beste über den im Alter von 45 Jahren verstorbenen Airport. Ja, er war ein bisschen muffig und ein bisschen langweilig, aber verlaufen war doch hier in Tegel unmöglich. Die Currywurstbude, Sie wissen noch, draußen links, der kleine Buchladen drinnen rechts und das örtliche Paradies, also der Kudamm, lag nur 15 Minuten entfernt. Und so bleibt der Flughafen Tegel ein Sehnsuchtsort. Jener Zeit, als Deutschland noch klein, überschaubar und entschleunigt war. Die Erinnerung, der Volksmund weiß das natürlich, malt mit goldenem Pinsel. Malen wir doch kräftig mit und dichten an unserer Hommage an den kleinsten geschlossenen Hauptstadtflughafen der Welt. Miley Cyrus hat bereits die Hymne zum Abschied gesungen. When I look at you.
Everybody needs inspiration. Everybody needs a song.
Ich wünsche Ihnen einen heiteren, einbeschwingten Start in diese neue Woche. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Dream to me just like kaleidoscope.